Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Zunächst ist der Moment wichtiger als die Zukunft. Das sagt Stuttgarts Trainer Tayfun Korkut und meint damit das Spiel heute Nachmittag. Der VfB Stuttgart tritt in Dortmund an. Noch ist Korkut in 8 Spielen ungeschlagen. Für Korkut zählt der Klassenhalt und dann kann man sich über die nächsten Schritte unterhalten. Über seine Art zu trainieren und die Häme, die ihm anfangs beim VfB entgegenschlug, hat er am Dienstag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim berichtet.
Für mich war sehr, sehr wichtig das Gespräch mit unserem Präsidenten, mit unserem Sportvorstand und das Vertrauen in diesem Gespräch, das gute Gespräch, das ich hatte. Und dann vor allem in den ersten Tagen der Empfang innerhalb des Vereins. Ja. Ich bin ja nicht ganz unbekannt im Verein und dadurch bin ich wieder auf viele Menschen getroffen, die ich von früher kannte. Und habe da gespürt, dass die Unterstützung voll da ist. Und dann habe ich mich einfach nur auf den Job
Und diese öffentliche und mediale Skepsis inklusive Internet, soziale Medien, die konnten Sie komplett ausklammern bzw. ausblenden?
Ja, ich habe jetzt schon einige Jahre hinter mir in dem Beruf oder im Fußballgeschäft. Von daher weiß ich auch, wie das funktioniert. Ich habe viele Jahre Türkei hinter mir. Da hat man es auch nicht immer einfach als Spieler.
Und als Trainer.
Von daher war es so, dass ich auch weiß, was Druck heißt, dass Druck eigentlich mein ständiger Begleiter war in den letzten Jahren und ich auch ganz genau weiß, wie ich damit umzugehen habe.
Das heißt, Ihre Gefühlsschwankungen sind auch entsprechend moderat. Also Sie stürzen jetzt nicht emotional ab, wenn Sie ein Spiel verlieren und heben auch nicht ab, wenn Sie ein Spiel überraschend gewinnen?
Genau. Die Balance, glaube ich, muss jeder Trainer für sich selber herausfinden und auch einfach damit umzugehen lernen und auch schauen, dass man wirklich nicht große Schwankungen in eine von den zwei Richtungen hat. Das hilft letztendlich, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wie erleben Sie dann beispielsweise einen Kollegen wie den Freiburger Trainer Christian Streich, der ja während eines Spiels unglaublich emotional auch ist. Zuletzt bei dem Spiel am Wochenende, wo er fast ausgerastet ist wegen dieser gelb-roten Karte für Petersen. Ich denke, Sie haben es sich im Fernsehen angucken können.
Ja, ich mag ihn. Ich kann Ihnen vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ihm auch, da ich weiß, dass er sehr emotional ist, habe ich ihm auch vor dem Spiel gegen den SC Freiburg gesagt, Christian, lass mich heute in Ruhe. Ja, so ein Verhältnis habe ich auch zu ihm, dass ich so mit ihm reden kann.
Wie hat er reagiert? Damit,
wir haben beide lachen müssen, weil ich weiß, dass er dann auch gerne mal zum Trainerkollegen rüberschaut und auch mal was sagt. Und emotional. Ich bin anders. Jeder Trainer hat so seine Art und Weise und jeder muss damit selber zurechtkommen auch.
Seit 2 Monaten ist Tayfun Korkut Trainer des VfB Stuttgart. Seine Parole: Wir müssen ergebnisorientiert spielen, sonst steigen wir ab. Bisher läuft's. Nach 8 Spielen unter Korkut ist der VfB noch ungeschlagen. Heute Nachmittag die nächste Probe in Dortmund. Am Dienstag war Stuttgarts Trainer zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Ein Thema: Wie sich der Profifußball in den vergangenen Jahren verändert hat.
Ja, er ist schneller geworden, vor allem. Und er ist öffentlicher geworden.
Öffentlicher heißt, dass nichts mehr ohne Medien und soziale Medien passiert.
Jeder kann, darf seine Meinung sagen und irgendwie auch schafft es, sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Das sind natürlich auch Punkte, die dann letztendlich beeinflussen.
Sie selbst haben ja die Fähigkeit, das haben Sie vorhin erzählt, vieles von dem, was da kommt, auszublenden. Haben das Ihre Spieler beispielsweise auch? Diese Fähigkeit, oder kann man das denen vermitteln, dass man nicht alles so hundertprozentig ernst nehmen muss, was da geschrieben wird?
Man kann versuchen, es zu vermitteln. Aber ich glaube, die Erfahrung, die man in der eigenen Karriere macht, die helfen da vor allem. Also ich bin mir sicher, dass zum Beispiel Mario Gomez nach der Zeit auch bei Bayern, dann in Italien und jetzt auch bei Besiktas, da schon auch ganz genau weiß, wie er mit diesen ganzen Themen und auch vor allem auch mit Druck umzugehen hat und mit dieser Öffentlichkeit. Und ich glaube, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig.
Wenn Sie es ansprechen, das Innenleben einer Mannschaft, das zeigt sich ja nicht nur in den 90 Minuten auf dem Platz, sondern was drumherum passiert. Da ist einer wie Mario Gomez wichtig, da ist auch ein Christian Gentner wichtig.
Ja, es gibt natürlich Spieler, die einfach durch ihre Erfahrung, durch das, was sie geleistet haben und was sie in den letzten Jahren auch durchgemacht haben, auch in einzelnen Fällen, einfach da auch ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Da gehören diese zwei Spieler mit Sicherheit dazu, da gehören auch noch einige andere dazu aus der Mannschaft. Und drumherum wollen wir dann auch diese jungen Spieler haben, die daran wachsen können. Und das ist im Moment der Mix, den wir haben in unserer Mannschaft.
Wie wichtig ist es dann auch, dass jemand charakterlich in Ordnung ist?
Ganz, ganz arg wichtig.
Ja.
Ja, vor allem, wenn man innerhalb so einer Gruppe auch als Führungsspieler auftreten will, ist diese Eigenschaft unheimlich, diese Charaktereigenschaft auch unheimlich wichtig. Und das heißt, nicht nur zu streicheln, sondern auch dann, wenn man Dynamiken erkennt innerhalb der Kabine, da ich mich nicht immer in der Kabine aufhalte als Cheftrainer, dann auch diese Dynamiken aufzuhalten bzw. zu lenken.
Es gibt eine Geschichte, die mich damals sehr beeindruckt hat. Xavi, großer Regisseur bei Barcelona in der spanischen Nationalmannschaft, hat mal, als in Barcelona die Autos verteilt wurden, an die Mannschaft, den jungen Spielern gesagt, sie mögen doch bitte nicht die ganz großen SUVs nehmen.
Ja, Hierarchien. Ich bin jemand, der mit Hierarchien aufgewachsen ist, vor allem als Spieler auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir gut getan. Wichtig ist aber, dass bei diesen Hierarchien auch die oben stehen in diesen Hierarchien, also die erfahrenen Spieler, erstmal ihre Leistung bringen und auch charakterlich top sind. Und dann kann auch mal so ein...
Das war im Falle Xavi sicher
genau,
so, oder?
So ein Spieler auch mal ganz klar seine Meinung sagen. Und was spricht dagegen, dass man sich hocharbeiten sollte für einen jungen Spieler? Und
gilt ja auch für andere Branchen.
In allen Berufen. Es darf nicht so sein, dass es schnell geht, weil auch die Zeit, die man durchmacht als junger Spieler, ist wichtig, um einfach Erfahrung zu sammeln.
Franz Keller lernte sein Handwerk unter anderem bei einer Legende wie Bocuse und konzipierte als einer der ersten die neue deutsche Küche. Dann verabschiedete er sich aus der Sterneküche und verfolgte seine eigene Philosophie. Vom Einfachen das Beste. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte der Gastronom Franz Keller, warum er aus der Sterneküche ausstieg.
Ich habe ja sehr viele Stationen gehabt und nach der Bühlerhöhe war es das Kronschlösschen, das war das Gleiche, aber in klein. Und wieder das Problem, dass man mit dem, was ich koche, kein Geld verdient, also weil es eben wieder Sterne sein sollten. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich mache jetzt das. Ganz am Anfang Wirtschaft, so wie und der schwarze Adler hieß bei den Einheimischen immer Adlerwirtschaft.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Wirtschaft und die heißt Adlerwirtschaft und da koche ich das, was ich will.
In Hattenheim. Bei Mainz.
Und wie ich will. Ja, da haben wir ein altes Haus umgebaut, eine Gastronomie, was ganz schwierig war. Und ich habe keinen Stern abgegeben, sondern ich habe gesagt, bitte Leute, ich brauche jetzt keine mehr. Ich will keiner mehr. Ich habe das den Gästen geschrieben, meinen Stammkunden und ich habe das auch den ganzen Journalisten und Kritikern und was weiß ich was geschrieben. Lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur noch kochen und will eine normale Wirtschaft machen.
Wie haben die reagiert, also die Kunden und die Kritiker?
Die Kunden gut, die Kritiker schlecht, weil die haben mich dann totgeschwiegen ein paar Jahre. Das war wirklich ganz schwierig und das war auch eine Durststrecke, weil man braucht ja schon ein bisschen Publizität, wenn man einen neuen Laden aufmacht. Aha. Aber wir haben das Gott sei Dank überlebt und dann kamen sie wieder.
Warum rechnet sich die Sterneküche nicht?
Sagen wir mal so, eine Küche mit anständigen Grundprodukten, alles selber produziert, wirklich selber gemacht und nicht in der Metro die Grundstoffe einkaufen oder schon die fertigen Gratins. Alles ist sehr aufwendig. Mhm. Dann sollen sie auch noch an einem Platz sein, wo jeder hinkommt. Möglichkeit mit einem riesen Parkplatz mitten in der Stadt und allem. Das ist alles fast nicht mehr kalkulierbar.
Es ist sehr personalaufwendig. Ich weiß nicht, wie viele Köche dann jeweils da sein müssen.
Ja, wir sind jetzt in dem kleinen Laden, waren wir manchmal auch schon zu 12 in Hattenheim, ne, mit allem drum und dran bis zur Putzfrau.
Ja.
Und da hängen ja überall Existenzen hinten dran. Die Leute müssen ja leben. Und wenn sie alles selber machen, kann man sich eigentlich nur konzentrieren. Ja. Klein machen, alles selber kochen und damit auch handwerklich gut sein.
Und der Stress ist der so groß? Ich frage auch deshalb, es hat ja einen Suizid gegeben, eines französischen Kollegen, mit dem Sie, glaube ich, sogar befreundet waren, der sich mit einer Schrotflinte erschossen hat.
Der war 22 und hat gesagt, ich will mal mindestens so eine Karriere hinlegen wie Paul Bocuse, vielleicht werde ich der Zweite nach ihm. Der hat nur das im Sinn gehabt und der war wirklich manisch und dann verschuldet man sich groß irgendwo in der Provinz und alles ähnlich wie bei mir auch. Nur noch viel schlimmer. Und dann hat er so Ängste gehabt, dass wenn er einen Stern verliert oder einen Punkt bei Goemio, dass keiner mehr kommt. Und weil er sowieso ein bisschen depressiv war, hat er sich dann daraus katapultiert.
Kennen Sie solche Phasen auch von sich selbst?
Nee, ich war immer volle Pulle. Bei mir gibt's nur vorne drauf und weiter und nicht rückwärts. Also das hat keinen Sinn, das bringt nichts.
Kochen als Genusshandwerk, das ist die Philosophie von Franz Keller. Er gehört zur ersten Generation der großen deutschen Köche. Aus der Sterneküche hat er sich freiwillig verabschiedet, das haben wir eben gehört. Im Gespräch mit Wolfgang Heim ging es auch um die Gäste. Die Queen hat Franz Keller bekocht, genauso wie Merkel und Putin.
Das war natürlich alles schon ein halb Jahr vorher gebucht, aber ich durfte nicht wissen, was es ist und wer. Ich wusste nur, dass die Chefin kommt und jemand Großen aus dem Ausland dabei hat.
Aha.
Das habe ich erst eine Woche vorher erfahren eigentlich, wer es ist.
Dann kamen 3 Sicherheitsleute vorher?
3. Die haben den ganzen Ort auf den Kopf gestellt. Furchtbar.
Echt?
Das war so lächerlich und hat auch nicht funktioniert. Weil an dem Tag war dann der ganze Tag war kein Gast da, der ganze Tag war gebucht. Und dann saßen die schon alle stundenlang in der Gegend rum, haben in der Nase gebohrt und gewartet. Und dann auf einmal sind 2 Damen, 2 Gäste, die mit ihrem kleinen Auto sonst immer am Sonntagmittag kamen.
Ja.
Plötzlich standen die mitten im Laden. Die sind durch alle Sicherheitszonen durchgegangen. Okay. Kein Mensch wusste, warum.
Okay.
Und dann wollten sie die rausschmeißen. Da habe ich gesagt, nee, die bleiben jetzt hier. Und haben die mich gefragt, Herr Keller, was ist denn hier, warum sind hier keine Gäste?
Okay, also theoretisch hätten die beiden Damen ja auch eine Knarre in ihrer Handtasche
haben
können. Ja klar,
die haben den Schäferhund in die Lüftung gehoben, ob da Bomben drin sind.
Echt?
Und lauter so ein, es war einfach lächerlich.
Und dann saßen die da, Putin, Merkel, da muss man ja als Chef eines Restaurants dann vielleicht auch irgendwie 2, 3 Sätze sprechen?
Ja, ich habe die empfangen und die haben vor dem Laden so eine kleine Fotopressekonferenz gemacht, nur kurz, dann durften die noch rein. Und es war halt alles ziemlich angespannt und schwierig und furchtbar aufregend. Und nachher war es aber ganz locker.
Okay. Frau Merkel war locker?
Ja, erst später.
Herr Putin auch später locker?
Ja, der kam ja leider zu spät und deshalb war er, aber er hat sich sofort auf Deutsch entschuldigt und alles und dann ging's gut.
Der hat erst Radeberger getrunken und dann?
Ich habe ihn gefragt, ob er ein Glas Sekt möchte oder lieber doch ein Radeberger und dann hat er gestrahlt und hat gesagt, ja, Radeberger.
Gut, Walter Scheel, um auf einen anderen Prominenten zu kommen, den Sie sehr viel besser kennen, weil Sie als junger Sternekoch, so eine Art Haus- und Hofkoch von Herrn Scheel als Bundespräsidenten damals waren?
Ja, ich habe sehr viel für ihn gekocht an verschiedenen Stellen auch. Wir haben auch mal in Bonn in der Villa Hammerschmidt für die Königin Elisabeth gekocht. Und das war halt so eine sehr gute Verbindung zwischen meinem Vater und dem Herrn Scheel. Und das wurde halt dann auch genutzt beidseitig.
Ein sanges- und trinkfreudiger Präsident.
Ein sehr lustiger Mensch, der erste war in der Politik, der überhaupt über Essen geredet hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Stimmt.
Wir deutschen Muffel, das ist Essen und Trinken ist kein Thema, sondern nur Politik.
Anders.
Ja klar, da gibt's einen 3-Sterne-Laden mitten im Élysée-Palast mit 50, 60 Leuten.
SWR1 Leute der Woche. Wie ticken Raser? Damit beschäftigt sich die Schweizer Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Biatri seit 30 Jahren. Sie erstellt Gutachten über Raser. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim erzählte sie, dass sie es dabei vor allem mit jungen Männern zu tun hat.
Die problematischste Raserszene, die ist jung, weil da haben wir eine Kombination von schnellen Autos, wenig Fahrerfahrung und einem jugendtypischen Risikoverhalten. Das jugendtypische Risikoverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es eben die Grenzen sucht. Und das ist ja auch ein Teil der Identitätsfindung in der Jugend.
Gepaart mit einem grandiosen Gefühl von Selbstüberschätzung auch?
Natürlich. Die Gefahren werden massiv unterschätzt und das eigene Fahrkönnen wird in der Regel massiv überschätzt. Und das ist natürlich eine absolut brisante Mischung, wenn man da noch 500 PS dazu tut.
Ansonsten ein eher geringes Selbstwertgefühl?
Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass das häufig Leute sind, die keine so guten Lebensperspektiven haben, die deshalb diese Möglichkeit suchen, um sich selbst zu bestätigen. Leute, die zufrieden sind, sei es in der Beziehung, sei es im Beruf, die da gute Perspektiven haben, die haben das wie gar nicht so nötig. Und das dürfte auch der Grund sein, weshalb überproportional viele Migranten, also oder junge Männer mit Migrationshintergrund, im Verkehr negativ auffallen mit Geschwindigkeit.
Das ist so, das ist auch statistisch
bewiesen. Ich weiß, dass es politisch immer heikel ist, das zu sagen, aber da muss man offen dazu stehen, das ist einfach Tatsache. Ich würde sagen, wir haben eine kleine Studie gemacht von den Raserfällen seit 2013, die wir begutachtet haben, und es sind 60% der verurteilten Raser, die haben Migrationshintergrund.
Das gilt für die Schweiz?
Das gilt für die Schweiz, ja. Und ich denke, das dürfte für Deutschland vermutlich auch zutreffen.
Sind die nüchtern? Sind die unter Drogen? Stehen die unter Alkohol?
Alkohol kommt nicht so häufig vor. Was ich schlecht beurteilen kann, wobei, wenn die natürlich gleich erwischt werden, dann werden Drogentests gemacht, auch in der Schweiz, kommt nicht so häufig vor. Die sind häufig nüchtern. Es ist kein kombiniertes Problem. Also ich glaube, das Geschwindigkeitsfehlverhalten ist nicht häufiger verbunden mit Substanzenmissbrauch. Es gibt natürlich Leute, die Substanzen missbrauchen, Kokain beispielsweise, und dann eher schnell fahren. Aber so, dass die Raserszene ist für mich nicht unbedingt eine Kokainszene.
Macht Rasen süchtig?
Ja, das wird mir auch so berichtet, dass die Leute sagen, ich habe das getan, ich bin durchgekommen damit, ich habe zu Hause im Bett gelegen, habe mir überlegt, was habe ich getan, und habe gesagt, mach das nicht mehr, und trotzdem habe ich es wieder getan.
Das heißt, wenn nicht sanktioniert wird, ist die Wiederholungsgefahr sehr groß?
Ja, wir haben natürlich ein Riesenrückfallrisiko, wenn nicht sanktioniert wird, wenn die Leute nicht erwischt werden, ja.
Das illegale Autorennen der Raser von Berlin sorgte bundesweit für Aufsehen. Die beiden Angeklagten wurden im Februar 2017 wegen Mordes verurteilt. Die Schweizer Verkehrspsychologin Jacqueline Bechli-Bietri war die Woche zu Gast in SWR's Leute bei Wolfgang Heim und erzählte, dass sie einen der Berliner Raser, Hamdi H., begutachtet hat.
Dieser Fall war für mich natürlich auch, obwohl ich wirklich viel Erfahrung habe, extrem spektakulär. Ich habe Hamdi im Gefängnis gesehen, zusammen mit meiner Kollegin, und er war sehr, sehr freundlich, sehr anständig, ein wirklich korrekt wirkender junger Mann, eher zurückhaltend. Er hat sich ja auch im Prozess gar nicht zu dem Zustandekommen des Vorfalls geäußert, und die Bedingung des Anwalts war ja auch, dass er sich in der Begutachtung nicht dazu äußern würde. Er hat gar nichts dazu gesagt, wie es dazu kommen konnte.
Worüber haben Sie da mit ihm geredet?
Ja, das habe ich mich zuerst auch gefragt, aber als ich dann die 1600 Seiten Akten gesichtet habe und gesehen habe, was er bereits vorher im Verkehr alles hatte, habe ich mir dann gedacht, es gibt doch genug zu reden. Offensichtlich scheint da schon ein Problem, ein Anpassungsproblem im Verkehr da zu sein.
Der war gewaltig auffällig vorher.
Ja, der war, also aus meiner Schweizer Verkehrspsychologen Sicht war der extrem auffällig im Verkehr. Also in der Schweiz wäre er garantiert nicht mehr legal gefahren, aber er war doch damals bei dieser Fahrt mit gültigem Führerschein unterwegs, und das wäre in der Schweiz mit dieser Vorgeschichte gar nicht möglich gewesen.
Weil diese Vorgeschichte konkret aus?
Ja, er hatte zwei Vorfälle, wo bereits Personen zu Schaden kamen, und er hatte einen Vorfall, wo er Polizisten genötigt hatte, hatte extrem viele Ordnungswidrigkeiten, Parkbußen, Geschwindigkeitsdelikte. Und das hätte im Führerschein auf Probe, hätte das auf jeden Fall gereicht, ihm den Ausweis zu entziehen und eine verkehrspsychologische Untersuchung anzuordnen in der Schweiz.
Familienverhältnisse dieses Hamdi?
Ich denke, die waren sicher sehr belastet. Er ist mit seiner Mutter nach Deutschland emigriert.
Aus dem Kosovo?
Aus dem Kosovo, genau. Er war relativ jung und hat dort wirklich schwere Belastungen erlebt. Und ich denke auch, die familiären Verhältnisse an sich waren sehr belastet. Auch der Vater war sicher nicht unproblematisch.
Dann gewalttätig?
Ich würde das vermuten, dass das so war. Er hat das sicher nicht so geäußert, aber das würde ich jetzt aus psychologischer Sicht eher in dieser Richtung vermuten. Sie haben auf sehr engem Raum zusammengelebt. Und er war aus meiner Sicht ein relativ begabter junger Mann, der eigentlich ein gutes Potenzial gehabt hätte, aber nichts erreicht hat, vermutlich auch durch diese Umstände und weil er dieses Problem gehabt hat, sich anzupassen. Und er hat sich wie in diese Blase hineingeflüchtet, dass er jetzt, dass er sein Ego definiert über sein eklatant gutes Fahrkönnen. Er war auch noch auf der Stufe der Argumentation, so ein Unfall kann einfach passieren.
Aha. Mitten in Berlin mit 170 km/h.
Durch 17 rote
Ampeln. Was fährt der Rentner auch bei Grün los? Soll doch stehen bleiben.
Ja.
Was ist das für eine Argumentation und was für eine Denke?
Wenn Personen in so eine Form von narzisstischer Selbstüberhöhung sich im Verkehr fortbewegen und das Gefühl haben, sie haben alles im Griff und weil sie sich darüber, genau über das definieren, dann hat das andere einfach keinen Platz.
Heinz Bude ist Professor für Soziologie an der Universität in Kassel. Über die Herkunft der 68er-Generation hat er sich habilitiert und die Generation der 68er wurde für ihn zu einem Lebensthema. In SWR1 Leute hat Heinz Bude am Mittwoch erklärt, was seiner Ansicht nach von den 68ern bleibt.
Bleibt jedenfalls nicht das, was man ihnen immer zugeschrieben hat. Also es bleibt nicht die Befestigung der Demokratie. Da haben sie auch ihren Anteil dran, aber das sind längerfristige Prozesse und da sind weitere Prozesse dazugekommen. Ich glaube, es ist auch nicht die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die eigentlich von 68 ausgegangen ist. In den 80er Jahren gab es da eine berühmte Fernsehserie, die am Ende viel wichtiger war.
Ja, aber Demokratie und Holocaust sind ja genau auch die Punkte, die sich die 68er eigentlich zuschreiben.
Richtig, und da sind sie, glaube ich, in einem großen Selbstmissverständnis befangen. Die große Leistung dieser Generation war die Unterbrechung der Nachkriegsgeschichte, die Einführung von Registern der politischen Leidenschaft, nachdem man ein Leidenschaftsverbot nach 1945 für die Politik aufgerichtet hatte, weil man dachte, oh, das führt alles wieder in den Nationalsozialismus. Das war die große Leistung und es war die große Leistung, Befreiung nicht nur zu denken, sondern Befreiung zu praktizieren, ohne zu wissen, wohin das eigentlich führt, ohne auch nur zu wissen, was für Praktiken der Freiheit aus den Prozessen der Befreiung eigentlich resultieren. Das war ein ungeheuerlicher Vorgang für eine Generation, auf die eigentlich die gesamte westliche Welt als eine Generation gewartet hatte, die nicht mehr unmittelbar im Erwachsenenalter mit dem Krieg zu tun hatte, also in den Krieg involviert war als Täter, nicht als Täter in den Völkermord involviert war. Und jetzt dachte man, die bringen jetzt einen neuen Sound, die machen was Neues. Und was tun sie? Sie haben plötzlich die Imperative der politischen Leidenschaft, bringen sie auf den Tisch. Und das war sehr, sehr irritierend für das Publikum der gesamten westlichen Gesellschaft.
Die Studentenproteste, der gewaltsame Protest, Sie haben ja viele 68er immer wieder auch besucht im Laufe Ihrer Beobachtung und mit ihnen gesprochen. Wie ist denn die Reflexion dahingehend? Gibt es da auch etwas wie eine Art Reue, dass man sagt, wir sind damals auch zu weit gegangen?
Natürlich, für jeden 68er, der einigermaßen beim Bewusstsein ist, ist der Herbst 1977 ein furchtbares Datum. Zu erkennen, dass aus den Befreiungsimpulsen, die sie in Bewegung gebracht haben, wo sie gesehen haben, die wollten die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen, ist dann eine Grundopposition gegen die Wirklichkeit gewonnen, die darin gemündet hat, dass die Rote Armee-Fraktion der Bundesrepublik Deutschland den Krieg erklärt hat. Und dann gibt es dieses fast eine Art Traumphantasma für die 68er. Das ist der Bundeskanzler Helmut Schmidt im großen Krisenstab, der nochmal auftritt wie ein Weltkriegsteilnehmer, der er war, und sagte, wir werden siegen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr den Arbeitgeberpräsident Schleyer ermorden werdet. Ihr werdet uns nicht, wir lassen euch nicht von euch erpressen. Und sie haben ihn dann ermordet und das war eine furchtbare Tat.
Vor 50 Jahren gingen Studenten auf die Straße. Die Nachkriegsgesellschaft wurde von Unruhen erschüttert. Für die einen war es Revolte, für die anderen Aufbruch. Die Generation der 68er polarisiert. Heinz Bude ist Professor für Soziologie an der Universität in Kassel. Und er hat die Generation der 68er erforscht und sagt in SWR1 Leute, was wir heute, 50 Jahre später, von der Generation der 68er lernen können.
Ich glaube, es kann etwas sehr, sehr Wichtiges helfen. Wir haben uns in der politischen Diskussion festgefahren mit dem Begriff der Gerechtigkeit.
Na, mit Gerechtigkeit ging die SPD in den Wahlkampf.
Und ist damit ziemlich untergegangen. Und ich glaube auch insgesamt, die Politik, die versucht, etwas zu ändern heute, will irgendwas immer was mit Gerechtigkeit machen. Und man sieht, dass das nicht wirklich weiterführt, weil Gerechtigkeit immer nur eine Art und Weise zu denken ist, was jemandem und was Gruppen unter bestimmten Bedingungen und Umständen zusteht. Und es ist vielleicht nicht mehr die Frage, oder immer die Frage, was steht einem zu, sondern dass es manchmal auch die Frage sein kann, wie können wir alle weiterkommen, wie können wir alle einen Schritt in Richtung auf das nehmen, was man Emanzipation nennt. Also Gerechtigkeit ohne eine Idee der Emanzipation, Gerechtigkeit ohne eine Idee der Befreiung, in der sich alle befreien, die nicht nur für einen selber und die eigene Bezugsgruppe gilt, das, glaube ich, ist die ganz, ganz wichtige Botschaft von 68. Und Politik, die ein Fenster öffnet, muss immer auch eine Politik für alle sein wollen, ob es es ist, ist eine andere Frage, sein wollen und nicht nur eine Politik für seinesgleichen und unseresgleichen.
Herr Budde, was bedeutet das für unseren Alltag? Als Soziologe blicken Sie auch tief in Alltagsleben hinein, haben auch unterschiedliche Generationen analysiert, wie heute die 40-Jährigen, wo Sie sagen, na, die haben im Grunde das Lachen verloren. Wenn Sie das aus 68 eben auf die Generation der heute 40-Jährigen übertragen, was sagen Sie denen?
Na, ich glaube schon, dass die Formel vom Mut zum Sein gar nicht so schlecht ist. Das Leben beginnt erst dann, wenn man sich wirklich versucht, in eine Zukunft hineinzuentwerfen, ohne zu wissen, was daraus wird. Also die Klage, dass ich nicht weiß, was aus meinem Leben wird, dass ich nicht weiß, wie meine Bildungsinvestitionen aufgehen, dass dies nicht dazu führen kann für einen selber und für eine ganze Gesellschaft, dass man sich immer nur in seine kleinen Lebenswelten zurückzieht und Sorge dafür hat. Ich habe nichts dagegen, dass man sich große Sorgen über die Zukunft der Kinder in der Bildung macht. Aber wenn das das Einzige ist, dann sind wir in einer Gesellschaft gelandet, die das Vorstellungsvermögen ihrer eigenen Möglichkeiten verloren hat.
Wenn ich Sie da zusammenfassen darf und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ein Appell an den Blick weiten und Mut zum Risiko.
Nicht Mut zum Risiko, weil Risiko heißt schon immer wieder, dass man die Unsicherheit in einen Algorithmus verwandeln kann. Das ist
zu viel.
Zu viel, sondern Mut zur Gefahr.
Eins gehört.